Wenn du in den letzten Tagen auf YouTube unterwegs warst, wirst du an diesem Video hier nicht vorbeigekommen sein.
Jojo, in diesem Video geht's um meine Erfahrungen mit der Influencerin Georgia Cavallo. Viele von euch werden sie wahrscheinlich aus ihren Sketchen oder auch unseren gemeinsamen Videos kennen. Wir waren für anderthalb Jahre ein Paar, bis sie mich vor 300 Monaten angerufen hat, um die Beziehung zu beenden.
Und im heutigen Video möchte ich mit dir dieses Video durchgehen und mal analysieren, was sich hier eigentlich in ihrer Beziehung zeigt. Wer hier wirklich schuld ist in dieser Beziehung, wer der toxische Part ist. Und du wirst auch erfahren, was es eigentlich mit einer toxischen Beziehung auf sich hat. Ich bin Emanuel Erck, Beziehungscoach und Therapeut, und lass uns jetzt in dieses Video reinstarten. Erstmal für dich ein bisschen hier zum Kontext. In diesem Video siehst du Tim Jacken, einen YouTuber, der eben zusammen war mit Georgia, die ebenfalls, glaube ich, eine Influencerin ist, so wie ich es richtig verstanden habe. Es gab dann jetzt diesen Zeitpunkt nach der Trennung, wo er sich entschlossen hat, ein Video zu machen. Einfach, weil er Sorge hatte, von ihr diffamiert werden zu können, ja, und dadurch halt einfach für Klarheit sorgen wollte. Und dieses Video ist extrem viral gegangen und wir sehen dort einige sehr, sehr interessante Beziehungsdynamiken, die wir uns heute zusammen anschauen werden. Wichtiger Disclaimer vorab. Das Video ist natürlich in der Hinsicht speziell, weil wir nur seine Position kennen. Wahrscheinlich, wenn sie das Ganze erzählen würde, würden noch viele Aspekte dazukommen. Wobei man auch hier schon aus den Zeilen ein wenig gut herauslesen kann, wie sich diese Beziehung zwischen den beiden letztendlich erhalten hat. Aber ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren, lass uns direkt mal hier in den ersten Abschnitt reinschauen.
Einer ihrer Vorwürfe in meine Richtung war ja, dass ich selber in meiner Opferrolle leben würde. Man schenkt uns einen Mann, der seine Opferrolle nicht mehr liebt als seine Partnerin. Dieser Vorwurf kam daher, dass ich angesprochen habe, dass ich selber nie eine Grenze ziehen kann, ohne dass sie mir sofort an den Kopf wirft, was das mit ihr macht. Wie auch im folgenden Beispiel. Sie neigte nämlich oft dazu, Dinge fest zuzusagen und dann später wieder abzusagen. Da habe ich wirklich unzählige Beispiele für, aber so bin ich zum Beispiel mal alleine in so einen ersten gemeinsamen Pärchenurlaub geflogen, den wir auch zu zweit gebucht haben, weil sie dann doch nicht mehr gefühlt hat, mit mir zu reisen und lieber alleine reisen wollte.
Und hier sehen wir schon sehr gut, wer hat welche Position in dieser Beziehung. In Partnerschaften haben wir eigentlich meistens so, dass ein Part eher der verlustängstliche ist, das heißt neigt dazu, sich anzupassen, es dem anderen recht machen zu wollen, und der andere, der eine vermeidendes Bindungsverhalten hat. Das, was wir hier nur bei beiden sehen können, ist, dass beide dieses Bindungsverhalten im Extrem auslebt. Ja, und das sehen wir jetzt hier allein nur an diesem Beispiel des Urlaubes. Ja, das heißt, der erste gemeinsame Urlaub und ihre Reaktion ist auf, ich muss jetzt hier weg, ich kann da nicht mit, ich will alleine reisen. Hier beginnt schon das ganze Dilemma der Beziehung und das ist auch wichtig für dich zu verstehen. Ungesunde, toxische Beziehungen beginnen nicht erst nach Jahren der Partnerschaft, sondern bereits eigentlich in der Kennenlernphase und der ersten Phase der Beziehung. Es ist natürlich absurd, nachdem er so von ihr so ein Verhalten erlebt, dann zu sagen, okay, ich verstehe das natürlich alles, ich halte das aus und wir gehen das Ganze weiter. Das gesunde Bindungsverhalten wäre hier an der Stelle, dass du merken würdest, hier stimmt irgendwas nicht. Also ich kann nicht mit jemandem Beziehung führen, der nicht mehr die Kapazität hat, mit mir gemeinsam in Urlaub zu fahren oder sich an diese Absprache zu halten, sondern der dann zu diesem Zeitpunkt schon eine Vermeidung oder einen Rückschritt geht. Ja, aber er hält fest weiter an der Beziehung. Weswegen macht er das? Weil er schon in der Kindheit ziemlich sicher lernen musste, sich komplett zurückzunehmen und die Beziehung zu Mama und Papa zu stabilisieren. Bedeutet, es hatte für ihn was Vertrautes, dass er doch komplett alleingelassen und zurückgewiesen wird und er trotzdem sich bemühen muss, um die Beziehung zu erhalten. Sie wird wahrscheinlich auch einfach gute Erklärungen gefunden haben. Sie sagt, ich brauche Zeit für mich und du kannst mich doch nicht einschränken und sowas. Und er denkt sich, nein, ich will ja ein guter Partner sein, ich will ein guter Freund sein, ja, und hält das Ganze aus und macht das Ganze mit. Ja. Aber das ist natürlich nur der Anfang vom Ende, weil natürlich wird sich dieses Verhalten nochmal extremer in der weiteren Partnerschaft zeigen. Gehen wir jetzt mal in den nächsten Abschnitt.
Daraufhin haben wir telefoniert, wo sie wollte, dass ich mich für meine Memo entschuldige.
Und in dieser Memo hat er eben gesagt, dass er enttäuscht ist über dieses immer wiederkehrende Verhalten von ihr.
Ich habe gesagt, dass ich meine Memo berechtigt finde und ich mich auch nicht entschuldigen werde, weil das eine toxische Verhaltensstruktur fördern würde, bei der ich dann irgendwann nichts mehr kritisieren könnte. Sie sah das anders und daraufhin kam folgende Memo.
Möchtest du, dass diese Beziehung funktioniert oder möchtest du, dass du im Recht bleiben darfst? Möchtest du, dass es ausschließlich funktioniert, dass du dich nicht aus einer Komfortzone herausbewegen musst? Möchtest du, dass das funktioniert? Möchtest du dementsprechend auch mir entgegenkommen? Und damit meine ich, in solchen Situationen in der Lage zu sein, nicht auf taube Ohren zu stoßen, so wie ich dir auch gesagt habe, ey, bei diesem Punkt gebe ich dir recht. Aber das war nicht in Ordnung. Du fühlst dich sofort angegriffen, du bleibst sofort in deiner Opferrolle und ich weiß, ich bin emotional, ich weiß, ich werde laut, ich weiß das und trotzdem ignorierst du das. Und deshalb möchte ich, dass du weißt, möchte ich von dir wissen, willst du diese Beziehung so? Möchtest du, dass daran gearbeitet wird oder möchtest du, dass das von dir so akzeptiert wird?
Und hier wird es natürlich einfach schwierig. Und gerade wenn ich als Beziehungscoach darauf blicke, muss man natürlich nochmal einen Schritt zurückgehen. Es passiert sehr schnell in diesem Video, dass diese Georgia die Ausgeburt der Hölle ist. Ja? Ich sage jetzt mal ganz hart, dass sie so die ganz, ganz böse ist. Ja? Aber wir müssen hier unterscheiden, dass wenn wir, und ich will damit nicht ihr Verhalten rechtfertigen, verstehe mich hier nicht falsch, sondern es geht darum, dass auch in ihr extrem tiefe Verletzungen stecken, dass sie sich nicht direkt auf Beziehungen näher einlassen kann. Das heißt, sie hatte riesige Vertrauensprobleme. Sie hat immer das Gefühl, die Welt ist gegen sie, die Beziehung ist gegen sie. Ich kann eigentlich niemandem wirklich vertrauen. Und versuche mich permanent durch mein Verhalten zu schützen. Das heißt, sie verdreht immer wieder die Realität, um sich in eine Position zu bringen, wo sie sich einerseits nicht schuldig fühlt, das Gefühl hat, ich habe nichts falsch gemacht, ja, und den schwarzen Peter dem anderen drüber schiebt. Es hat eben damit zu tun, wenn ich extrem viel Vertrauensbrüche in meinem Leben erfahren habe und im schlimmsten Fall auch viele Situationen von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, wo ich entweder emotionale oder körperliche Übergriffigkeit erlebt habe. Dann entwickeln sich Menschen in dieses Bindungsverhalten. Das heißt, auch wenn wir hier ins weitere Video schauen, mir ist es immer wichtig, klarzumachen, dass mein Blick auf Menschen immer ein positiver ist. Menschen versuchen sich durch ihr Bindungsmuster zu schützen. Und das bedeutet aber nicht, dass sie nicht durch ihr Bindungsmuster andere verletzen. Aber ich will, dass du, wenn du dich damit auseinandersetzt, ein bisschen einen tieferen Blick auf das Ganze bekommst und nicht zu schnell denkst, Tim ist der Gute, sie ist die Böse. Ja? Sondern auch er erhält diese Dynamik auf eine sehr subtile Art und Weise. Ja, das heißt, wie er das macht, ist, indem er das mitgeht die ganze Zeit. Das heißt, er erhält quasi das Feuer. Das ist natürlich ein bisschen immer schwierig, und man denkt so, er ist doch ganz lieb und nett. Ja, aber das Hauptproblem ist ja, dass er nicht ganz klar auftaucht mit, hier geht's nicht weiter. Ne? Und es liegt auch natürlich daran, weil sie es ihm schwer macht, Grenzen zu setzen. Und er immer wieder erlebt, wenn ich Grenzen setze, werde ich beschuldigt. Nur hier wieder wäre eigentlich die normale, gesunde Reaktion zu sagen, hier stimmt was nicht, ich möchte diese Beziehung nicht. Also eigentlich fühlt sich fast nichts daran vorbei, dass man eigentlich sich zu diesen Menschen distanzieren würde. Aber er kann das nicht, weil er genau das in seinem Bindungsprogramm drin hatte. Ja? Er hat, glaube ich, viel Therapie gemacht, viel daran gearbeitet. Ich glaube, das ist deutlich besser mittlerweile. Ja? Aber so erhalten wir diese ungesunde Beziehung. Das heißt, es gibt nicht immer nur den Täter und das Opfer einer Beziehung, sondern wir befruchten einander und erhalten diese Dynamik. Das heißt, es gibt uns ganz so subtil etwas Vertrautes. Ja? Das heißt, dass wir immer wieder was in dieser Beziehung erleben, auch als Opfer, was für uns bekannt und vertraut letztendlich ist. Gehen wir nun über in den nächsten Abschnitt, den die beiden miteinander erlebt haben.
Dasselbe auch mit meinen Freunden und Office-Kollegen Moritz und Need to Know. Da wollte sie auch, dass ich mich von denen distanziere, weil wir einen Streit wegen unseres gemeinsamen Büros hatten. Da wollte sie mir die ganze Zeit einreden, dass die beiden eine Allianz gegen mich gegründet hätten und mich manipulieren wollen würden, weil ich mehr Selbstreflexion als die hätte. Sie hat sogar einen TikTok, wo sie es alles erklärt über die beiden gedreht, was sie mir in dieser Memo hier sogar angekündigt hat.
Leute, die eine Allianz gegen dich bilden, die dich mit deinem Scheiß alleine lassen, nicht mal Hilfe anbieten, die dich mit Ignoranz oder was auch immer bestrafen, wenn du dich einmal nicht so verhältst, wie sie das gerne hätten, die dich mit bestimmten Verhalten wie Liebesentzug oder was auch immer bestrafen, weil du ihnen nicht das gibst, was sie wollen. Da werden Druckmittel eingesetzt werden, Manipulation am Start sein.
Was wir hier als nächstes Verhalten sehen, ist Isolation. Das heißt, sie beginnt mehr und mehr, ihn aus seinem Umfeld rausziehen zu wollen. Und auch hier nochmal, das hat mehrere Hintergründe. Also das eine ist, es spiegelt ihren Blick auf die Welt wider. Das heißt, sie hat den Blick, dass Menschen gegen sie sind, dass man Menschen nicht vertrauen kann, dass Menschen böse sind. Ja, das ist einfach die innere Projektion, die sie nach außen richtet, die sie auch ihm quasi zur Verfügung stellt, letztendlich in dieser Partnerschaft. Das Zweite, was daran auch unbewusst passiert ist, dass sie ihn isoliert zu den Menschen in seiner Umgebung. Alle anderen tun dir nicht gut, alle anderen sind schlecht für dich, nur ich. Ich bin die Gute für dich. Das führt dazu, dass er immer weiter in eine emotionale Abhängigkeit gebracht wird und es bedient etwas sehr, sehr Kindliches in ihm. Dass er endlich das Gefühl hat, hier gibt es eine Person, die sieht mich, die liebt mich, die schützt mich. Das heißt, was du bei toxischen Beziehungen hast, ist immer dieses Ambivalenzverhalten. Einerseits behandelt dein Partner dich schlecht, wertet dich ab, aber gleichzeitig gibt er dir immer das Gefühl, bei mir bist du sicher, ich bin besonders für dich. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber natürlich zeigen sich auch hier leicht narzisstische, vielleicht auch teilweise herausfordernde narzisstische Muster, ja, auch gerade sehr stark dieser weibliche Narzissmus, der nochmal anders ist zum männlichen Narzissmus. An dieser Stelle habe ich eine besondere Einladung für dich. Wenn du merkst, diese Themen interessieren mich, Psychologie, Traumaheilung, ja, Beziehungen und Partnerschaften, dann wird dir ganz bald etwas sehr Besonderes stattfinden. Nämlich es startet unsere Ausbildung zum traumasensiblen Beziehungscoach. Ja, ich habe mittlerweile knapp über 700 Menschen zum Beziehungscoach ausgebildet, ihnen die Fähigkeiten, das Wissen und natürlich die Skills gegeben, die sie Menschen begleiten können, in der Tiefe Bindungsmuster ihre Beziehung zu heilen, aufzuarbeiten. Nicht nur, wie sie andere begleiten können, sondern auch während der Ausbildung ihre eigenen Bindungsmuster heilen können. Wenn du wissen willst, ob die Ausbildung das Richtige für dich ist, dann melde dich an zu meinem kommenden Live-Seminar am 2. November, wo ich dir alles zur Ausbildung erkläre und dir zeige, wie du vom Beruf endlich deine Berufung findest. Deswegen mache dieses Video kurz auf Pause, klicke hier unten auf den Link und sichere dir jetzt ein kostenloses Ticket. Und jetzt gehen wir in den nächsten Abschnitt. Nun geht es darum, dass er darüber spricht, wie er sich immer wieder von ihr entwertet gefühlt hat. Das Gefühl hatte, mit mir ist irgendwas falsch. Ja? Und nimmt hier eine Situation, wo sie gemeinsam auf einem Festival waren. Ja? Und da gehen wir jetzt mal gemeinsam rein.
Ein Pattern von ihr war, dass sie meine Gefühle enorm heruntergespielt und vor allem gegen mich gedreht hat. Und wie sie das gemacht hat, werde ich euch wieder anhand von einem Beispiel erklären. Als wir letztes Jahr zusammen auf einem Festival waren, hat sie für sich und drei ihrer Freunde Karten für so einen Turm geholt, von wo man den Auftritt von Crow besser sehen kann. Für einen Kumpel und mich hat sie keine Karten geholt. Zuerst konnte ich es nicht ganz einordnen, aber später auf dem Festival hatte ich ein unwohles Gefühl dabei, dass ich bei Crow nicht bei ihr bin. Denn ich hatte Songs von ihm wie Ein Teil sehr viel vor dem Grab meines Vaters gehört und habe vor allem auch seine Songs zum Gefühle rauslassen manchmal benutzt. Und dementsprechend habe ich gefragt, ob es okay sei, dass sie genau bei ihm jetzt halt eben nicht weggeht und ich sie gerne bei mir hätte. Daraufhin wurde ich wieder von ihr fertig gemacht, dass ich sie nicht kontrollieren dürfte, mit wem sie welchen Artes gucken geht und dass sie das Festival alleine genießen möchte und sie dementsprechend keine Rücksicht auf mich nehmen möchte.
Und wir sehen hier in diesem Abschnitt nicht nur, dass sie seine Gefühle entwertet, sondern nochmal, das ist so eine typische Dynamik zwischen Menschen, die ängstlich sind in ihrem Verhalten und die vermeidend sind. Beide sehen nicht die Realität. Das ist immer das Problem bei Bindungsmustern. Wir schauen quasi an der Realität vorbei, sondern wir fehlinterpretieren, was der andere tut. Auf seiner Seite ist halt diese Sehnsucht, ich möchte, dass jemand bei mir ist. Es hat auch was Kindliches, ne? Also auch wenn man so ein bisschen reinspürt, ne? Ich will, dass sie gerade bei mir ist, mich hält, ja. Und ich wünsche mir emotionale Unterstützung. Auf ihrer Seite kommt nur eine Sache an. Du grenzt mich ein. Das ist so typisch. Menschen mit vermeidendem Bindungsverhalten haben immer das Gefühl, wenn man mit Bedürfnissen und Erwartungen an sie herantritt, dass sie eingeengt werden. Deswegen stößt sie ihn weg und beginnt ihn dann eben zu beschuldigen. Zu sagen, hey, du hast mir nichts zu sagen. Ja, ich darf machen, was ich möchte. Und er ist natürlich wieder total ausgeliefert, weil sich denkt so, ich wollte doch gerade nur Nähe und Liebe und dafür werde ich jetzt gerade abgewertet. Also immer das Gefühl, fehlinterpretiert zu werden. Und auch hier nochmal, Menschen, die so etwas in Partnerschaften erleben, hatten ähnliche Erfahrungen in der Kindheit. Also das kommt so häufig bei Kindern vor, dass Kinder in emotionaler Not sind, eigentlich Unterstützung von Mama und Papa brauchen, ja, aber dafür abgewertet werden an der Stelle. Das sieht man zum Beispiel, wenn Kinder gerade in dieser Autonomiephase sind, wütend werden oder protestieren, dann brauchen sie eigentlich gerade Halt und Unterstützung. Aber wenn Eltern das fehlinterpretieren, beginnen sie die Kinder dafür abzuwerten und sagen, du bist ein schlechtes Kind, hör auf damit. Und dann erhält sich das Ganze in dieser Form. Schauen wir uns mal weiter, was hier passiert ist.
Mit solchen Aktionen zur Kontrolle würde ich ihr das komplette Festival gerade ruinieren. Dann ist sie mit ihren Freunden gegangen und hat sich erstmal nicht mehr bei mir gemeldet. Habe es erstmal versucht zu akzeptieren, aber später, als wir dann die Songs angehört haben, ging es mir wirklich so gar nicht gut, so kacke sogar, dass mein Kumpel auch mein Handy übernehmen musste. Auf die Nachfrage, ob man mal reden könnte, weil es mir gerade nicht gut geht, wurde gesagt, dass man sich nicht einfordern darf, dass die Freundin für einen da ist und dass sie jetzt lieber Calcha Candela hören will. Chillig. Ich kam so gar nicht auf die Situation klar und das war die zweite und zum Glück auch letzte Panikattacke in der Beziehung, weil ich nicht gecheckt habe, wie die Person, die ich liebe, bei dem Artist, mit dem ich den größten Verlust meines Lebens verbinde, nicht bei mir sein möchte. Der Abend hat dann darauf geendet, dass sie mir vorgeworfen hat, dass ich ihr Festival kaputt mache. Dass meine Panikattacke mein persönliches Problem sei und ich mir vor allem nicht einfordern dürfe, dass jemand für mich da ist, wenn man jemanden braucht. Dass ich das Problem bin, dass ich vorhin Panikattacke. Ich solle mich raffen gehen. Und sie hat mir so krass eingeredet, ist auch ein bisschen peinlich, gebe ich zu, aber sie hat mir so krass eingeredet, dass meine Panikattacke nicht okay ist, dass ich mir noch auf dem Campingplatz nachts selber ein Tattoo gestochen habe, auf dem Raff dich steht, weil ich nach ihrer Ansprache so überzeugt war, dass es nicht in Ordnung ist.
Und hier sieht man natürlich auch auf seiner Seite eine starke emotionale Instabilität. Das heißt, du siehst, was typisch ist für so ungesunde Beziehungen, die sind immer so mega dramatisch. Ja, dieses, du kommst nicht mit mir zu diesem Song, du willst nicht für mich da sein, ich sollte mich raffen, ich mache mir ein Tattoo. Und ja, also womit das zu tun hat, ist halt, wenn Menschen viel Trauma in sich tragen, ja, gerade Bindungstrauma, wird das in Beziehungen wieder aufgeworfen und kommt wieder hoch. Das destabilisiert uns extrem, wodurch wir zu solchen Verhaltensweisen neigen. Und das ist auch immer, was ich hier ein bisschen betonen möchte, dass man nicht zu sehr oder zu schnell einfach den Blick hat, siehst nur die Böse, sondern beide haben ihre eigene Traumageschichte und haben unterschiedliche Bindungsmuster entwickelt. Man kann auch immer sagen, dass Menschen eigentlich immer in Beziehungen kommen mit anderen Menschen, die ähnliche Traumatisierung oder ähnlich schwere Traumatisierung mitbringen. Und das ist natürlich wieder eine weitere Situation, wo man sich natürlich fragt, so, wie erhältst du das Ganze, ne? Indem du natürlich drin bleibst. Und ihre Beziehung ist ja auch nicht deswegen vorbeigegangen, weil er sich getrennt hat, sondern weil sie ihn vor 3 Monaten verlassen hat. Ja, ich würde sogar wahrscheinlich so weit gehen, dass wenn sie es richtig anstellen würde, sie ihn wahrscheinlich wieder in die Beziehung zu sich zurückholen könnte. Ja? Weil er natürlich genau auf diesem Spektrum eher dieses Verlustängstliche hat und dadurch immer das Gefühl hat, ich will dich bloß nicht verlieren. Ja? Rechtfertigt das nicht. In einer gesunden Beziehung ist man da für seinen Partner, unterstützt ihn emotional. Ja? Das heißt, je stabiler wir in unserem Bindungsverhalten sind, desto mehr können wir ausgleichen. Ja? Das heißt, wir können Rücksicht aufeinander nehmen, wir können auf die Bedürfnisse des anderen eingehen, wir können Grenzen setzen und Grenzen aushalten. Aber gerade bei schwerem Trauma ist es überhaupt nicht möglich und diese Beziehungen manövrieren sich immer in ein Drama. Was auch typisch ist, was er dann noch später erzählt, dass sie dann am nächsten Tag zu ihm ins Zelt kam auf diesem Festival und dann einfach so ein bisschen getan hatte, als wäre nichts los. Das ist typisch bei Menschen mit vermeidenden Bindungsverhalten, die ziehen sich zurück. Wenn der Rückzug genug war, dann kommen sie wieder zu dir zurück und tun so, als ob nichts gewesen wäre. Ja? Das heißt, die regulieren sich innerlich durch diese Distanz und dann geht es für sie sofort einfach mit Bindung weiter, ist überhaupt kein Problem. Und der Verlustängstlich weiß eigentlich gar nicht, was los ist, aber will den anderen natürlich doch jetzt auch nicht wieder verlieren und macht das Ganze mit. Kommen wir nun zum nächsten Verhalten.
Und hier oben steht jetzt eine Triggerwarnung. 2018 gab es einen sexuellen Übergriff von ihrem damaligen Freund. Über dieses Thema haben wir auch des Öfteren gesprochen, darüber handelt ja auch ihr Song. Und natürlich habe ich auch des Öfteren angeboten, dass ich natürlich für sie da bin, wenn sie mich da braucht.
Erstmal hier will ich ganz klar betonen, wir nähern uns hier einem extrem sensiblen Thema. Sexuelle Übergriffigkeit, dafür gibt es einfach nichts. Also das Grausamste, was Menschen passieren kann. Und dass sie das nochmal innerhalb ihrer Partnerschaft erlebt hat, das ist einfach nur etwas, was furchtbar und stark zu verurteilen ist. Und es ist natürlich auch einfach ein Beispiel wahrscheinlich aus ihrem Leben, ja, was zeigt, dass die ihr Paket mitzutragen hat, ja, und wahrscheinlich sehr viele extrem heftige Erfahrungen hatte. Das ist auch das, was ich am Anfang des Videos kurz erwähnt habe, dass ich bei ihr vermuten würde, dass sie entweder emotionale oder körperliche Übergriffigkeit erlebt hat, ja, oder das Vertrauen extrem gebrochen wurde. Ja. Was hier wieder typisch ist, wenn sie in so einer extremen Notsituation ist, kommt er sofort wieder als Retter. Das ist typisch bei verlustängstlichen Menschen, dass sie immer sich in so eine Retterposition in der Beziehung bringen wollen. Ne? Dieses, ich kümmere mich, ich bin da für dich. Ja? Aber du kannst Menschen in solchen Situationen nicht retten und helfen, sondern es kann manchmal noch zu weiteren Schwierigkeiten führen, die wir jetzt hier gleich sehen. Deswegen spulen wir hier nochmal ein bisschen vor zu dem eigentlichen Thema oder dieser eigentlichen Herausforderung, die er dann mit ihr erlebt hat.
Und natürlich auch negative Stories mit anderen Ex-Freunden. Aber auch auf Social Media ging es richtig, richtig viel zu der Zeit eben um solche Themen. Und ich bin euch ehrlich, das war mir irgendwann einfach ein bisschen zu viel. Also versteht mich nicht falsch, mal eine Sex-Story mitzubekommen. Ja, what the fuck, alles entspannt. Oder weiß ich nicht, sie fuckt sich mal über ihren Ex-Freund ab. Alles gut so, ne? Aber zu der Zeit war es halt wirklich täglich Thema. Und ich habe im leicht angezickten Modus dann für mich auch eine Grenze gezogen, wo ich das Ganze erklärt habe, dass das gerade für mich zu viel ist.
Also, das heißt, sie hatte einen Song gemacht eben über diesen Übergriff in ihrer Ex-Beziehung und dadurch in dieser ganzen Promo ging es immer mehr um ihre Ex-Partnerschaften. Das triggert natürlich Tim an. Ne? Das heißt, Menschen mit Verlustangst sind auch stark eifersüchtig. Ja? Sie haben immer das Gefühl, den anderen zu verlieren. Und deswegen ist natürlich dieses permanente Thema, wenn das im Raum ist, etwas, was sein Bindungssystem aktiviert. Ja? Wo er natürlich sagt so, hey, mir ist das Ganze zu viel. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, könnte man jetzt diskutieren. Ja, ich bin auch ein Freund davon, in Partnerschaften die Ex-Partner rauszuhalten. Also wenn jemand permanent über seine Ex-Beziehung sprechen muss, kann das auch häufig damit zusammenhängen, dass er wirklich unbewusst versucht, dich eifersüchtig zu machen. Menschen mit so einem vermeidenden Bindungsverhalten haben sowas auch teilweise als Strategie. Ja, ob das jetzt hier bei ihr der Fall ist, sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt, man versucht, den Partner eifersüchtig zu machen, um ihn immer abhängiger von sich zu machen. Weil Menschen mit diesem vermeidenden Bindungsmuster haben einerseits zwar Angst, sich auf Beziehungen einzulassen, aber noch mehr Angst haben sie davor, selber abhängig zu sein. Deswegen suchen sich immer Partner, die bedürftiger sind als sie und die quasi an ihnen festhalten. Ja, das ist auch nicht, was sie wirklich glücklich macht, deswegen gehen sie immer weiter in Rückzug. Aber so haben sie zumindest mehr Macht und Kontrolle in der Partnerschaft. Weil dieses wirklich Verschmelzen mit jemandem, sich hingeben, ist etwas, was ihnen so extrem Angst macht. Nun erzählt er hier eben ihr in dieser Nachricht, dass ihm das alles zu viel ist und so weiter. Und dann hat sie eine Reaktion darauf.
Aktuell so viel um deine Ex-Freunde geht. Dieses TikTok hier, in dem sie meint, dass es für mich schlimmer wäre, dass wir aktuell so viel über ihre Ex-Freunde oder auch zum Beispiel diesen Übergriff reden, anstatt dass sie diesen Übergriff erlebt hat.
Das heißt, was sie jetzt hier letztendlich gemacht hat, ist immer diese Realitätsverdrehung. Das ist so typisch, aber es hat auch damit zu tun, das müssen wir halt eben nachvollziehen können, je stärker wir traumatisiert sind, desto verzerrter ist unsere Realität. Das hat eben die Auswirkung auf unser Gehirn, auf unser Nervensystem. Und sie beginnt quasi, seine Eifersucht oder seine Verlustangst wieder so zu interpretieren, dass sie sich nicht gesehen fühlt. Das heißt, je stärker Menschen traumatisiert sind, desto mehr haben sie immer das Gefühl, du siehst mich nicht, du verstehst mich nicht, du siehst mich nicht, du verstehst mich nicht. Ne? Immer diese Diskussion. Dabei steckt dahinter etwas ganz, ganz anderes. Sie beginnt jetzt es quasi wieder umzulenken und sich in die Position zu bringen, so hey, du nimmst mich in meiner Not überhaupt gar nicht ernst. Ja? Und beide reden die ganze Zeit aneinander vorbei, ja? Und kriegen sich gar nicht mit. Und was sie hier macht, nennt man Double Binds im Fachjargon. Das heißt, sie macht es eigentlich so, dass egal was er tut, ist es falsch. Wenn er etwas dazu sagt, ist es falsch. Wenn er nichts dazu sagt, ist es falsch. Sie bringt ihn in so eine Situation, wo er immer das Gefühl hat, ich kann hier nur Fehler machen. Und das treibt ihn immer stärker in eine Abhängigkeit zu ihr. Gehen wir nun in einen weiteren sehr, sehr heftigen Abschnitt.
Auf jeden Fall hatte sie mich komplett in der Hand und das war ja auch bewusst. Ich war noch sehr invested in uns. Hab zum Beispiel einen Kollegen angeheuert, dass er mir während des Dates so einen Blumenstrauß vorbeibringt, damit ich sie dann während des Dates damit überraschen kann. Jetzt kein großer Move, aber ich wollte die Beziehung noch.
Man sieht auch hier, ne? Also das ist so ganz typisch halt immer dieses, ich versuche über ganz viel Bemühung diese Beziehung zu erhalten. Ja? Also das ist immer, das was er macht, ist immer ein Tauschhandel. Ich leiste, ich bin dir ein guter Freund und dafür lieb mich und bleib. Und das funktioniert nicht, ja? Weil da beide überhaupt nicht wirklich in Kontakt gehen miteinander. Sie spielen halt einfach eine Rolle, sie spielen ein Muster, mit dem sie versuchen, diese Beziehung zu erhalten.
Denn sie meinte, dass, falls sie doch gleich mit mir Schluss machen sollte, dass wir uns doch einen E-Piano kaufen könnten, um dann gemeinsam einen Break-Up-Song zu schreiben. Der würde richtig krass laufen, weil welches Ex-Paar bringt denn so einen Marketing-Move und macht einen Song zusammen am Tag, wo sie sich trennen?
Und ich würde halt so weit gehen, dass bei ihr wirklich ein sehr desorganisiertes Bindungsverhalten ist. Also wirklich, dass man sich mit als Mensch mit einem gewissen gesunden Bindungsverhalten wirklich am Kopf festhängt. Warum? Wie kommt man auf solche Ideen? Ja. Aber was hier passiert ist, das nennt man ein Objektivieren. Das heißt, sie beginnt ihn, diese Beziehung als Objekt zu nutzen, als zum Beispiel Objekt, mit dem ich Marketing machen kann. Sie hat keinen wirklichen Bezug dazu. Es ist wie eine Sache, ein Spielzeug, was sie benutzt. Und nochmal, das machen Menschen, wenn sie als Kind objektiviert wurden. Das heißt, wenn sie benutzt wurden für die Spiele der anderen. Ein Beispiel dafür wäre Eltern, die sich getrennt haben und dann das Kind immer benutzen, um den anderen Partner immer wieder emotional zu triggern. Dass man immer über das Kind Macht ausübt. Beispielsweise, dass man sagt, dein Vater ist so ein schlechter Vater, der liebt dich nicht wirklich, er ist der Allerletzte. Ja, und immer den Vater schlecht redet, sodass das Kind sich immer weiter zurückzieht vom Vater. Ja. Und ich immer das Gefühl habe, ich werde als Spielball benutzt. Ja. Und dann macht sie so etwas genauso mit ihrer Umgebung.
Alles für Views. Und ihr Release lief ja auch wirklich perfekt. Hunderttausende Views auf Spotify und YouTube nach 24 Stunden. Hunderte TikToks, die den Song benutzt haben. Alles lief perfekt, aber sie wollte mehr. Und das Folgende schwöre ich euch auf das Grab meines Vaters. Sie kam dann nämlich in der Bar so ein bisschen zu mir, hat mich so ein bisschen leicht am Bein gestreichelt und meinte, guck mal, zwei von drei Sachen, die ich immer wollte, habe ich jetzt. Das erste ist Erfolg, das zweite ist Geld. Aber das, was ich vor allem immer haben wollte, ist Macht. Macht über Menschen. Und du musst auch ein bisschen mitspielen. Aber wenn du mir das Go gibst, dann hole ich uns diese Macht. Wenn du mich lässt, dann würde ich mit YouTubern wie dem und flirten, um Infos über die rauszuholen, damit die immer schön nach unserer Pfeife tanzen. Und wenn du dann weiter mein Freund bleibst, vielleicht noch ein bisschen mehr trainieren gehst, ein bisschen breiter wirst, damit die Leute auch Angst vor dir haben, damit niemand Moves gegen uns machen kann, dann werde ich für uns so erfolgreich, wie es nur geht.
Ich weiß, das ist, wenn man es hört, wirklich krass und ich glaube ihm das ehrlich gesagt. Ja? Denn was bei ihr da sind, sind halt wirklich deutliche narzisstische Züge. Das bedeutet nicht, dass sie automatisch ein pathologischer Narzisst ist, sondern narzisstische Wesenszüge sind einfach nur ein Teil einer Überlebens- oder Bindungsstrategie, die wir entwickelt haben. Und was hier passiert ist, wenn ich extrem mich als Kind wertlos, klein und ohnmächtig gefühlt habe, versuche ich als Erwachsener in so eine Grandiosität hineinzuflüchten. Das ist typisch bei Menschen mit narzisstischen Strukturen, dass sie immer den Drang haben, sich größer, mächtiger zu machen, als sie eigentlich sind und über andere Menschen Kontrolle haben zu wollen. Was glaubst du, warum Menschen teilweise so viel tun, um Macht zu entwickeln, ja? Wenn man die Politik schaut und so weiter? All das tun Menschen, weil sie diese extreme innere Ohnmacht, die sie in der Kindheit erlebt haben oder aus ihrem Leben kennen, zu kompensieren. Ich versuche, Macht im Außen zu haben, obwohl ich mich innerlich eigentlich so klein und wertlos fühle. Nun, an dieser Stelle hier noch ein Reminder für dich. Wenn du merkst, diese Themen berühren dich, bewegen dich und merkst, du willst dort tiefer einsteigen, sei unbedingt am 2. November bei meinem Live-Seminar dabei. Ja, sichere dir hier noch schnell kostenlos dein Ticket, falls du nicht schon getan hast. Und nun lass uns jetzt nochmal am Ende hier auf diese beiden schauen. Was wir mitnehmen können aus dieser Beziehung ist eigentlich ganz klassisch, dass er immer mehr seine Grenzen unterdrücken musste. Das heißt, wir sehen, wohin uns Anpassung in einer Partnerschaft langfristig führt. Wir landen in einer Beziehung, die voll ist von emotionaler Abhängigkeit, von Manipulation, von Abwertung, wo ich immer kleiner werde in einer Partnerschaft. Und wenn du das in deiner Beziehung erlebst, sei wachsam. Ja, das ist ein wirkliches, wichtiges Warnsignal, wo man frühzeitig dran arbeiten sollte. Und denke daran, dass du eben auch schon in der Kennenlernphase, in der Anfangszeit sehen kannst, was erwartet mich eines Tages in dieser Partnerschaft und in dieser Beziehung. Wenn du dich in einer ähnlichen Dynamik wiederfindest und merkst, ich möchte raus aus dieser Beziehung oder ich möchte, dass wir irgendwie diese Beziehung heilen und lösen können, lade ich dich auch immer von Herzen ein in unser kostenloses Beziehungsanalysegespräch. Dort hast du die Möglichkeit, dass wir wirklich genauer schauen, an welchem Punkt bist du gerade in deinem Leben. Was ist gerade die Situation? Was ist dein Bindungsmuster? Dort wird sich ein Beziehungsexperte aus unserem Team wirklich die Zeit nehmen, mit dir eine Stunde tief einzutauchen in deine Dynamik. Und dir auch zeigen, wie wir dich in diesem Thema begleiten können. Sichere dir jetzt kostenlos deinen Termin. Alle Infos dazu findest du auch hier unter diesem Video. Ansonsten lade ich dich ein, schreib mal gerne in die Kommentare deine Perspektive darauf. Hast du das gesamte Video gesehen? Was ist dein Eindruck? Was sind vielleicht wichtige Aspekte? Was hat dich besonders berührt? Was kennst du aus deinem eigenen Leben? Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und ansonsten würdest du mir noch einen riesen Gefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.